Ich sag immer, Schlafhorst Andersen ist auch eine Haltung, eine therapeutische Haltung, die man sehr gut nutzen kann am Patienten, aber eben auch im Zwischenmenschlichen und im Team.
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu Gast im Podcast bei UP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner sind heute die Atemsprech- und Stimmlehrerin und Praxisinhaberin Uta Müller und ihr kaufmännischer Praxisleiter Jörg Seiler. Die beiden führen seit über 3 Jahrzehnten in Niedersachsen ihre logopädische Praxis, inzwischen mit 3 Standorten. Trotz des Wachstums ist eins gleich geblieben. Als Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin versteht Uta Therapie und Praxis ganzheitlich, mit Blick auf Menschen, ihre Lebenssituation und das gesamte Team. Wie sich das im Praxisalltag zeigt, erzählen Uta und Jörg jetzt hier. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute bei mir Uta und Jörg. Hallo ihr beiden.
Hallo Barbara.
Hallo Barbara, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ich freue mich auch sehr. Uta, du bist Praxisinhaberin. Erzähl mal, welche Praxis gehört dir und wo liegt sie?
Ja, ich bin Uta und bin Atemsprech- und Stimmlehrerin seit über 37 Jahren. Ich habe eine logopädische Praxis in Stolzenau, das ist in Niedersachsen. Das ist eine alte Schule, in der ich auch meine Kindheit verbracht habe. Und dort habe ich meinen ersten Praxisstandort eröffnet und habe dies am Anfang auch alles alleine gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche noch mehr Platz, mehr Mitarbeiter, weil immer mehr zu tun war.
Die zweite Praxis ist die im Flecken Steierberg gewesen. Und 2016 in der Nachbargemeinde bei der Stadt Rehburg-Lockum. Das war 2016. Wir haben also 3 Standorte. Und die Hauptpraxis befindet sich nach wie vor in Stolzenau, Stolzenau an der Weser.
Also Uta, du bist die Praxisinhaberin. Jörg, welche Rolle spielst du denn in der Praxis?
Ich habe die Rolle, sage ich mal, übernommen, den kaufmännischen Part bei uns in der Praxis zu übernehmen.
Ihr habt gesagt, ihr habt 3 Standorte. Welche Schwerpunkte habt ihr denn in den Praxen?
Also da ich ja auch Atemsprech- und Stimmlehrerin bin, haben wir alle Schwerpunkte, die auch die Logopäden oder die logopädische Ausbildung innehat. Es geht um Sprachtherapie mit Kindern, es geht um Fütterstörungen oder Schluckstörungen, es geht um myofunktionelle Geschichten, um Stimmpatienten, um Schlaganfall und neurologische Erkrankungen. Und zusätzlich durch die Methode Schlafhorst Andersen, die ja den ganzheitlichen Ansatz verfolgt und auch viel im künstlerischen Bereich arbeitet, haben wir auch Berufssprecher, Berufssprecherinnen oder Sänger, Sängerinnen, alle Menschen, die sich eben für die Stimme und das Sprechen interessieren. Also jetzt auch nicht therapeutisch.
Das heißt, das bietet ihr als Selbstzahlerleistung an?
Ja.
Und könnt ihr sagen, wie groß euer GKV-Anteil im Vergleich zu den Selbstzahlern ist?
Ich denke mal, wir haben 90% deckt der Bereich ab, der, sag ich mal, von der Kasse halt bezahlt wird.
Okay.
Was wir vielleicht auch noch, sag ich mal, vergessen haben zu sagen ist, dass wir noch Leistungserbringer sind für den Landkreis Nienburg-Weser. Also wir haben noch eine Zusatz, sag ich mal, Leistungsvereinbarung abgeschlossen mit dem Landkreis Nienburg-Weser, dass wir Kinder mit Leserechtschreibstörung, aber auch mit Dyskalkulie auch behandeln können, insofern unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halt die entsprechenden Schulungen haben. Das ist noch so eine extra Geschichte, die unsere Praxis auch noch oder die wir in unseren Praxen extra noch anbieten.
Ich verstehe. Jetzt gehe ich nochmal zum Anfang. Du hast ja gesagt, es gab vorher am Anfang eine Praxis, dann kam die zweite und die dritte hinzu. Seit wann bist du selbstständig? Und wie ist es entstanden, dass du dich für die Selbstständigkeit entschieden hast?
Ich bin seit 1989 selbstständig und war vorher angestellt für 1,5 Jahre in einem Krankenhaus in Winsen-Luhe, habe dort in einem Praxisteam gearbeitet mit Logopäden und Atemsprech- und Stimmlehrern und hatte dann Lust, in die Selbstständigkeit zu gehen und mein Anliegen war eben, die Methode Schlafhorst-Andersen mit diesem ganzheitlichen Ansatz und dem ganzheitlichen Menschenbild mehr verfolgen zu können, aber auch die therapeutische Richtung, also die logopädische Arbeit, miteinander zu verbinden. Und ich wollte mich nicht so abhängig machen von diesen äußeren Strukturen eines Krankenhauses zum Beispiel. Ich brauchte Platz, um meine Vision zu verwirklichen. Das war eigentlich so das Anliegen. Und ich war sehr motiviert, das zu tun. Und es war ja auch noch eine Zeit, wo der logopädische Beruf gar nicht so bekannt war. Und ich erinnere mich noch, als ich dann angefangen habe, die Ärzte aufzusuchen und mich vorzustellen, da waren die alle sehr skeptisch oder auch, wie soll ich sagen, die waren überrascht und waren neugierig, wie sich das entwickelt. Und Gott sei Dank hat sich es dann wirklich sehr, sehr, sehr schnell entwickelt. Und ich merkte dann, ich kann jetzt nicht nur therapeutisch arbeiten, sondern ich muss mir Hilfe holen oder ich brauche auch noch Unterstützung in dem kaufmännischen Bereich. Und so war das.
Jörg, wann bist du dazu gestoßen?
Ich bin relativ spät dazu gestoßen, 2008, 2010, so in der Richtung. Mhm. Erst habe ich locker in der Praxis gearbeitet, aber auch festgestellt, dass das dann auch so ein bisschen tricky war mit dem Einkommen, mit dem Versteuern. Und dann habe ich mich dazu entschieden, oder wir beide im Gespräch, zu sagen, komm, du steigst jetzt bei mir ein in die Praxis und dann ist das alles safe und wir lassen alles steuerlich über die Praxis laufen.
Verstehe. Du hast ja jetzt schon gesagt, wen ihr behandelt in den Praxen, sowohl was die Patientinnen und Patienten angeht, als auch eben alle Selbstzahlerinnen und Selbstzahler. Wie setzt ihr das denn um? Wie groß ist dein Team? Gibt es Spezialisierungen? Gibt es Schwerpunkte, die die Einzelnen machen? Oder wie seid ihr da strukturiert?
Also wir sind 8 Logopädinnen und Logopäden, Atem-, Sprech- und Stimmlehrer. Und es gibt eine Rezeptionskraft, und eben Jörg, mein Mann, der den kaufmännischen Bereich macht. Es ist so, dass wir die Mitarbeiter natürlich auch fragen oder dass es sich entwickelt, welchen Schwerpunkt sie in der logopädischen Arbeit gerne machen möchten und unterstützen dies dann auch mit Fortbildungen oder einer Dysphagie-Ausbildung. Und dann ist es auch möglich, in diesem Bereich verstärkt eben zu arbeiten. Also wir schauen schon, was liegt wem und was möchte dieser Logopäde oder Atemstimmen- und Sprechlehrer gerne machen? Und es ist auch so, dass wir zusätzlich noch eine Psychologin haben, die Inhouse-Schulungen mit uns macht. Und wir haben so eine bestimmte Haltung. Und für mich ist es wichtig, dass wir ja dieselbe Sprache sprechen und dieselbe Haltung haben miteinander. Und das hat auch sehr viel zu tun mit Schlafhorst-Andersen. Ich sag immer, Schlafhorst-Andersen ist auch eine Haltung, eine therapeutische Haltung, die man sehr gut nutzen kann am Patienten, aber eben auch im Zwischenmenschlichen und im Team. Und ja, wir machen auch Teamsitzungen. Und es ist so, dass in allen 3 Praxen im Grunde alles möglich ist. Also man kann in jeder Praxis künstlerisch arbeiten, aber auch therapeutisch. Und dann ist es auch so, dass wir noch hin und wieder Projekte haben. Also dass zum Beispiel ein Chor anfragt, ob ich zur Stimmbildung mal komme oder so einen Wochenendworkshop mache. Ich habe in Loccum zum Beispiel, da ist ja das Kloster Loccum und die Predigerausbildung der Pastoren, die Anfrage, ob ich mit den Vikaren und Vikarinnen sprechen und singen und Bühnenpräsenz übe. Und wir haben eine Plapperkiste entwickelt, ein noch anderes Projekt für die Stadt Rehburg-Loccum. Da geht es um das Trainieren der Vorläuferfähigkeiten für Schulkinder, also ein bisschen mehr pädagogisch. Und wer da möchte und geeignet ist, kann natürlich dort auch verstärkt einsteigen. Und das ist schön, weil es ist so ein buntes Programm. Man muss nicht immer dieselbe Arbeit machen, sondern man hat ganz viele Möglichkeiten, auch mal zu wechseln. Bei mir selber war das auch so, dass ich gemerkt habe, es tut mir richtig gut, nicht nur immer in einer Praxis zu sein, sondern auch mal nach Steierberg zu fahren, in den Wald. Unsere Praxis dort ist im Wald. Und ja, es ist viel Abwechslung. Aber es ist auch viel Flexibilität gefordert. Und das finde ich aber auch wichtig, um sich nicht so festzufahren.
Ich verstehe. Bevor wir da weitermachen, uns hören ja nicht nur LogopädInnen zu, sondern auch die anderen Berufsgruppen. Vielleicht einmal für alle, die sich jetzt fragen, Schlafhorst Andersen, Logopäden, ist das nicht ein und dasselbe, wenn sie hinterher doch die gleiche Patientenklientel behandeln in den Praxen? Magst du noch mal was erzählen, was Schlafhorst Andersen ausmacht im Unterschied oder eben auch Gemeinsamkeiten mit der Logopädie? Aufgrund deiner Erfahrung, deiner Ausbildung und eben auch in der Zusammenarbeit mit sowohl der einen als auch der anderen Berufsgruppe in deinen Praxen.
Ja, also Schlafhorst und Andersen waren ja zwei Damen, die 1866 und also die vor 100 Jahren diese Methode gegründet haben. Also die Methode ist geprägt von einem ganzheitlichen Menschenbild. Sie versteht Atmung als zentrale Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele und Stimme als sichtbaren Ausdruck dieser Verbindung. Wir arbeiten mit einem Fundament, das sich in 5 sogenannte Regenerationswege strukturiert. Das ist die kreisende Bewegung, die schwingende Bewegung, die rhythmische Bewegung, Atmen und Tönen. Und auf diesem Konzept beruht die Arbeit und es ist eine richtig gute Möglichkeit, die Logopädie mit diesen Regenerationswegen zu verbinden. Weil ich sehe das so, dass Sprechen und Singen ja nicht ein vom Körper abgekoppelter Vorgang ist, sondern das Ganze betrachtet werden muss. Und es ist auch immer eine Arbeit an der eigenen Persönlichkeit und Entfaltung. Und das ist mir so wichtig. Also egal, ob das jetzt ein Säugling ist, der eine eingeschränkte Atmung hat oder jemand, der seine Stimme nicht richtig benutzen kann, warum auch immer. Und ich hatte Glück, dadurch, dass ich schon so lange dabei bin, hatte ich in der Ausbildung auch noch Lehrer, die selber Hedwig Andersen und Clara Schlafhorst als Lehrer hatten. Und es ging immer darum, also bei Schlafhorst Andersen diese Arbeit oder diese Methode immer weiter zu erforschen und neue Wege zu finden und es noch genauer zu formulieren. Und so haben es dann die nachfolgenden Therapeuten auch weitergemacht. Also es ist ein ewiges Forschen und Gucken und Weiterentwickeln. Ich denke, das ist bei den Logopäden auch so, aber auf eine etwas andere Art und Weise. Vielleicht ist es ein bisschen wissenschaftlicher. Und es gibt auch in unserem Archiv von Schlafhorst Andersen noch sehr viel alte Wissensgebiete, über die gar nicht mehr nach außen hin so kommuniziert wird. Aber es ist wirklich interessant für die persönliche Entwicklung. Und die Ausbildung ist eben auch so, dass man selber zusätzlich neben dem ganzen medizinischen und phoniatrischen diese Selbsterfahrung hat in der eigenen Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat es für mich so interessant gemacht. Und ich muss sagen, es macht mir immer noch sehr viel Spaß, weil ich immer noch weiter an mir arbeite. Das hört niemals auf. Und ich habe dann auch verstanden, bei diesen Lehrern, die ja noch bei Hedwig und Clara Unterricht hatten, dass das für die so eine richtige Lebensphilosophie gewesen ist. Also wirklich so eine Haltung, allem oder jedem möglichst so offen zu begegnen, um an das Potenzial oder an die Entfaltung heranzukommen.
Ich kann mir vorstellen, so wie du das gerade sagst, das gilt ja nicht nur in der Arbeit mit den Patientinnen und Patienten, sondern auch, und da kommen wir jetzt wieder dahin zurück, für deine Aufgabe als Praxisinhaberin, gerade wenn es schon so viele Jahre sind, die du die Praxen führst, eben die Haltung der Mitarbeiterin gegenüber, dass dir das wahrscheinlich da auch zugute gekommen ist, eben ja, den Prozess und die Entwicklung weiterzugehen. Von du bist am Anfang alleine gewesen bis hin zu der Teamanzahl, die du jetzt inzwischen hast, ne?
Ja, ich versuche auch, diese Haltung immer beizubehalten. Es gab auch Momente, da habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich so viel zu tun und mich so davon ablenken lassen, dass ich die Haltung teilweise verloren habe und bin dann aber wieder reingegangen. Also es geht ja auch für einen Therapeuten und eine Therapeutin darum, sich bei der Arbeit möglichst auch zu regenerieren. Und es nicht nur dem Gegenüber zu geben, sondern auch gut für sich selbst zu sorgen. Und dieses Gleichgewicht zu halten, glaube ich, ist eine Lernaufgabe und eine gute Lernaufgabe, auch für sich selber.
Wie gelingt dir das denn, beziehungsweise auch deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn du als Arbeitgeberin auch die Verantwortung hast, eben dass der Arbeitsplatz natürlich auch irgendwie, also der dazu dient, nicht zur Erschöpfung beizutragen, sondern eben so, dass man seine Arbeit gut schaffen kann, gerade mit der Arbeitslast, die es gibt. Genug Patientinnen und Patienten also, gibt es ja einfach, dass wie du oder wie ihr beide dafür sorgt, dass es sowohl euch als auch euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht.
Also wir haben jetzt von den 7 Logopädinnen, Logopädinnen, sprich auch Atem-, Stimme- und Sprachlehrerinnen, haben wir 4, die wirklich 35 Stunden arbeiten. Dann haben wir noch eine Werkstudentin, die ist mit 20 Stunden dabei. Dann haben wir noch eine Logopädin, die ist mit jetzt 23 Stunden aktuell dabei und noch eine halbe Stelle mit 20 Stunden.
Okay, also von 20 bis 35 Stunden ist alles dabei.
Und wir sagen auch im Vorstellungsgespräch, was kannst du dir vorstellen zu leisten? Wie möchtest du einsteigen? Es ist nie so, dass von uns jemand gedrängt wird, möglichst viel zu arbeiten, dass wir dadurch ökonomisch gesehen einen besseren Umsatz oder einen größeren Umsatz machen. Mhm. Also wir fragen, was bist du bereit zu leisten? Kommst du mit dem Geld hin, was wir dir anbieten? Und wenn das abgenickt wird, dann machen wir einen Arbeitsvertrag. Und dann, denke ich mal, ist das für beide Seiten auch so in Ordnung. Und wer sich, sage ich mal, noch steigern möchte oder verringern möchte, das ist kein Problem. Mhm. Ja, das kriegen wir dann irgendwie, sage ich mal, das heißt nicht irgendwie, sondern wir bekommen das hin. Wir finden dafür eine Lösung.
Mhm. Und eurer Erfahrung nach, ihr macht das ja nun auch schon sehr lange zusammen, ist das was sich bewährt hat, eben da auch Sorge zu tragen als Arbeitgeber gegenüber euren Mitarbeitenden?
Ja, ich glaube, weniger ist da auch mehr, weil die Qualität ja auch eine große Rolle spielt. Und es ist auch so, dass wir besprechen am Anfang, wann die Arbeitszeit stattfinden soll. Also da auch da sind wir flexibel, ob es gut ist, den Standort auch mal zu wechseln oder lieber eine Praxis, in der die Person arbeitet, Vorrang hat. Und wir fragen wirklich auch, in welchem Bereich die Person sich wohlfühlt, also was sie braucht.
Hat das denn damit was zu tun, dass ihr auch gemeinsam in den Praxen seid und nicht nur einer von euch, dass da manchmal auch die Abgrenzung im Privaten dann schwerer fällt?
Also wir haben Gespräche, das kann morgens um 4 schon mal losgehen. Wenn Uta meint, also da ist jetzt noch irgendwie was aufgeploppt, was noch nicht bearbeitet ist oder was sie ärgert, ja, was dann halt kommuniziert wird, dann bitte ich darum, dass wir das ein Stück weit verschieben, 1-2 Stunden, aber das klappt nicht immer. Ja, das ist natürlich nicht einfach. Wir sind auch nicht immer der gleichen Meinung, aber wir finden immer zu einer Lösung oder zu einem, sag ich mal, Kompromiss, der dann aber auch, sag ich mal, aus meiner Sicht dann auch die bessere Lösung ist, weil wir da uns davor bewahren, irgendwie schnelle Entscheidungen zu treffen, die wir dann vielleicht auch wieder zurücknehmen müssen. Und ich denke mal, das ist auch gut, dass wir das gemeinsam machen.
Ja. Es ist auch so, dass wir 2 Leitungskräfte haben, die für die Locoma und Steierberger Praxis Praxen verantwortlich sind. Und das ist auch eine Erleichterung. Da kann man dann ja auch im Leitungsteam manchmal Dinge gemeinsam entscheiden oder entwickeln oder eben auch die Supervision mit der Psychologin, die dann kommt und wir wieder an der Haltung arbeiten und manches überdenken und ja, einfach diesen Spagat hinkriegen zwischen Wirtschaftlichkeit und Therapie und Wohlbefinden in der Therapie ist schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Es ist anders als früher, am Anfang.
Also habt ihr die Termine mit der Psychologin, habt ihr die sowohl einzeln als auch mit eurem Leitungsteam, als auch dann mit allen zusammen? Und wie regelmäßig nehmt ihr das wahr?
Also im Moment sehr regelmäßig haben wir so ein Projekt, das Konzept etwas zu überarbeiten und treffen uns jetzt im Dezember 3-mal mit dem Leitungsteam und der Psychologin so vormittags. Und dann gibt es ein oder zwei Inhouse-Fortbildungen in jedem Jahr fürs ganze Team, weil das ja auch manchmal wechselt, ist es wichtig, diese Haltung zu besprechen. Und es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die einzelnen Therapeuten, wenn sie das benötigen oder möchten, auch eine Supervision bekommen können, auch alleine mit der Therapeutin. Das finde ich ganz wichtig, weil es immer wieder Themen gibt in der Therapie, die einen selber berühren und man nicht die nötige Distanz hat und das dann manchmal einfach auch aufdröseln möchte, um dann wieder in diesen Fluss zu kommen.
Ja, es hilft aber auch manchmal, die Perspektive zu wechseln und das Gefühl auch zu haben, mir wird geholfen, ich muss jetzt hier dieses Problem nicht alleine lösen, ich kann mir Hilfe holen. Und was man auch sagen muss, ist, dass Uta und ich nicht losgelöst von unserem Team arbeiten. Wir sind jeden Tag in der Praxis, wir sind auch, sage ich mal, an verschiedenen Standorten und der Weg ist ganz kurz, um uns zu erreichen, weil wir eigentlich immer verfügbar sind.
Ja. Und wir üben auch ganz konkrete Dinge mit dem Team. Zum Beispiel, wenn ein schwieriges Elternteil aufkreuzt und der Therapeut sagt, ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, dann ist das tatsächlich so, dass wir diese Situationen durchspielen oder auch ein schwieriges Patientengespräch. Wir spielen es durch, um diese Erfahrung zu machen und diese Möglichkeiten auszuprobieren, die man dabei hat. Und das gibt dann wieder sehr viel Sicherheit, besonders auch für die jüngeren Mitarbeiter, da selbstbewusst zu werden und sich zu trauen.
Zu entwickeln auch.
Meine Erfahrung ist, dass man ja auch aus den Fällen anderer total viel für sich herausziehen kann, ohne dass es jetzt mein eigener Fall war. Bist du der Meinung, dass es, also zum Beispiel das eben, was du beschrieben hast, mit der Supervision und den Gesprächen in unterschiedlichen Konstellationen auch zur Mitarbeiterzufriedenheit und zur Mitarbeiterbindung beiträgt?
Auf jeden Fall. Ich habe eine Leitungskraft, die schon länger Leitungskraft ist, die schon auch diese Haltung mehr leben kann und verstanden hat, für welche Bereiche, eigentlich für den ganzen Lebensbereich ist es ja anwendbar. Und es ist schon sehr hilfreich, wenn man weiß, um welches Grundbedürfnis es vielleicht geht, was einer Person fehlt und ich damit auch in der Therapie oder auch in der eigenen Familie, wenn ich ein kleines Kind habe, weiß, wie ich dieses Grundbedürfnis regulieren kann, damit sich der Stress wieder abbaut. Und das gilt für Patienten als auch für uns, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist sehr hilfreich. Und ich gebe einfach den Tipp oder ich weiß, wie wichtig es ist, auch immer sich selbst zu reflektieren und an sich zu arbeiten, damit es sich nicht festfährt und schwierig wird. Es kann auch dann wieder leicht werden.
Ist das eins der Erfolgsrezepte für deine lange, jahrzehntelange Tätigkeit als Inhaberin?
Unbedingt.
Wir sagen auch immer, wenn es für euch schwierig wird oder wenn Probleme auftauchen, im Miteinander mit den Patienten oder mit den Einrichtungen, in denen wir sind. Und ihr habt die Befürchtung, dass es euch zu viel wird, dann sagt es uns. Wir sind dabei, wir sind alle in einem Boot, wir sind dabei und helfen euch. Also das ist so, dass wir dann auch versuchen, die Last, die Belastung unseren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu nehmen. Mhm. Primär sind wir für solche Dinge verantwortlich. Wenn es der Mitarbeiter nicht klären mag, oder nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, machen das Uta oder ich.
Ich verstehe. Ihr blickt ja auf eine lange Praxengeschichte schon zurück. Das heißt, du hast in unterschiedlichen Konstellationen ja als Inhaberin gearbeitet und auch viele, wahrscheinlich einige, danach habe ich noch gar nicht gefragt, Kolleginnen kommen und gehen sehen. Wie haben sich Therapeutinnen und Therapeuten über die Jahrzehnte verändert?
Es ist ein großer Unterschied zu früher, muss ich sagen. Also es ist so, dass der Beruf nicht mehr so sehr im Vordergrund steht wie die Lebensqualität, die vielleicht auch auf der anderen Seite steht. Also für mich muss dieses Nehmen und Geben immer im Gleichgewicht sein. Das ist manchmal sehr schwierig. Ich glaube, dass auch die Konfliktbereitschaft eine andere ist als früher, dass gerne aus dem Feld gegangen wird und nicht so am Ball geblieben wird Und wie soll ich das in Worte fassen? Und diese Bereitschaft, auch an sich zu arbeiten, ist eine andere. Es soll leicht und einfach sein. Und ja, die Haltung in dem Bereich zu halten, ist manchmal schwierig oder man braucht einen größeren Aufwand, das zu vermitteln oder auch vorzuleben.
Mhm. Kann mir ein Bild machen. Mhm. Danke. Zum Abschluss würde ich gerne noch was wissen zu der Inhaberinnenrolle, weil du ja eben schon so viele Jahrzehnte dabei bist. Rückblickend vielleicht kurz zusammengefasst. Welche Entscheidungen, also gab es auch mal Höhen und Tiefen? Du hast ja gesagt, du hast dich selbstständig gemacht, hattest einen Plan, bist dann sehr schnell gewachsen, beziehungsweise seid ihr dann schnell gewachsen. Welche Untiefen gab es dann vielleicht auch mal und vielleicht auch etwas, was du anderen, die mit dem Gedanken spielen oder am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen, vielleicht mitgeben
könntest? Ja, also es gab eine Untiefe, die hat mich wirklich ganz tief innen gerüttelt. Das war so nach den ersten 2, 3 Praxisjahren. Die Praxis lief. Ich habe viel Geld verdient und habe auch viel angeschafft und ausgegeben für die Praxis. Und dann hatte ich einen Termin bei meinem Steuerberater. Und der hat gesagt, Uta, ich traue mich gar nicht, dir zu sagen, wie viel Steuern du jetzt nachzahlen musst. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du deinen Umsatz in so kurzer Zeit so erhöhst. Und es waren dann damals 100.000 D-Mark, die ich nachzahlen sollte. Und ich dachte, das ist mein Ende. Ich habe mich dann aber ziemlich schnell berappelt und habe gedacht, okay, das war ja jetzt auch nicht nur mein Fehler. Ich bin zu spät informiert worden und hatte überhaupt keine Ahnung. Aber letztendlich war mir klar, wie wichtig es ist, sich in diesen Bereichen, in denen man sich nicht so gut auskennt. Also bei mir war es der kaufmännische Bereich und diese ganzen Zahlen. Es hat mich eigentlich auch gar nicht so interessiert, weil ich war ja therapeutisch unterwegs. Sich da rechtzeitig professionelle Hilfe zu holen. Und das haben wir ja dann auch bei euch getan, bei Buchner. Und auch jetzt nach diesen langen Jahren merke ich, dass es immer noch neue Impulse gibt, die wirklich wertvoll sind, da dran zu bleiben und zu gucken und sich Hilfe zu holen einfach. Weil das hat man am Anfang überhaupt nicht im Kopf.
Also auch da, das ist ja der gemeinsame Nenner zu all den anderen Dingen, die wir eben besprochen haben, die Weiterentwicklung und immer mal wieder gucken und hinterfragen und nochmal vielleicht eine neue Perspektive hinzunehmen, ist auch da offensichtlich Gold wert. Ne? Wie geht's denn weiter?
Also es geht auf jeden Fall noch weiter. Ich bin auch motiviert. Ich möchte aber trotzdem meine innere Haltung, die ich bei Schlafhorst Andersen gelernt habe, behalten. Aber ich möchte auch trotzdem in den modernen Bereich, in die moderne Logopädie und das miteinander zu verbinden, ist mir wichtig. Und es ist mir auch wichtig, den Menschen, die mit mir zusammen arbeiten, ja, dieses wertvolle Gut auch trotzdem mitzugeben, dass es nicht verloren geht in der Welt. Dass es wichtig ist, trotzdem auch an sich zu arbeiten und zu reflektieren und ja, das einfach miteinander zu verbinden und auch das im Gleichgewicht zu haben.
Jetzt muss ich doch noch eine Frage hinterher schicken. Denkst du schon über den Ausstieg nach?
Ja, über den langfristigen Ausstieg. Und ich werde bestimmt auch noch mal hierher kommen, um das gemeinsam zu überdenken mit Buchner. Da gibt es ja verschiedene Ansätze und auch einen Podcast dazu, den ich gehört habe. Also sicherlich werde ich meine Rolle in der Praxis verändern. Ich kann mir schwer vorstellen, jetzt mit fast 60 noch so lange oder so intensiv in der Kindertherapie zu arbeiten, was ich am Anfang so geliebt habe. Ich möchte ein bisschen die Ebene wechseln und auch ins Coaching gehen, mein Wissen weitergeben können, vielleicht die Praxis auch möglichst lange noch verwalten und leiten, aber auf eine andere Art und Weise.
Ich bin gespannt. Uta und Jörg, herzlichen Dank, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in eure Praxen. Ich wünsche euch für die Zukunft, ich bin gespannt, du wirst mich sicherlich auf dem Laufenden halten, wie euer Weg weitergeht. mit all den Neuerungen, die jetzt nochmal einen Motivationsschub gegeben haben. Und bei allen anderen bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.